Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast für die Tech-Savvy-C-Suite in Deutschland. Und heute zu Gast den Marcel Fortmann, CTO von Betrico. Herzlich willkommen, Marcel.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, da zu sein.
Sehr schön. Freut mich wirklich, dass du heute mit dabei bist. Wir hatten ja spannende Vorgespräche und ich freue mich, ein bisschen mehr über Betrico zu erfahren, aber auch über dich persönlich. Von daher möchtest du dich zu Beginn kurz vorstellen.
Ja, ich bin Marcel Fortmann, wie von dir erwähnt. Ich bin aktuell 34 Jahre alt, bald 35. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert an der Universität Paderborn, habe dort den Bachelor und Master absolviert und bin während meines Masters zu meinem aktuellen Arbeitgeber, der Betrico GmbH, gekommen. Und ja, habe auf dem Weg ein, zwei andere Arbeitgeber schon besucht. Also ich war sowohl in einem Forschungs- und Entwicklungslabor der IT angestellt während des Studiums. Das nennt sich C-Lab. Das ist so eine Kooperation zwischen der Uni Paderborn und Atos gewesen, einem großen französischen IT-Dienstleister. Ich war bei einem großen IT-Dienstleister in Gütersloh, im Nordrhein-Westfalen, auch nähe Paderborn. Und bin dann ja so Richtung Ende des Masters bei Betrico eingestiegen zur Gründung der Firma. Habe dort ja im Anfang sehr viele verschiedene Aufgaben übernommen, bis sich dann irgendwann herauskristallisiert habe, dass ich hauptsächlich entwickle, und irgendwann hat sich dann auch ein Team um mich aufgebaut, dessen Kopf ich mittlerweile bin.
Ja, du bist ja heute CTO, und vielleicht kannst du kurz beschreiben noch, was Betrico macht und was du dort letztlich auch machst als CTO.
Also Betrico ist ein IT-Dienstleister in dem Sinne. Wir haben eine Software, die nennt sich Agrarmonitor. Das ist eine webbasierte Software. Das Ganze läuft im Business-to-Business-Umfeld. Bedeutet, unsere Kunden sind auch Unternehmen. Das sind sowohl Lohnunternehmen, die wiederum Dienstleister in der Landwirtschaft sind, als auch große Ackerbaubetriebe. Lohnunternehmen sind üblicherweise Betriebe, die große Maschinen haben, die viele Maschinen haben oder die sich spezialisiert haben auf einen bestimmten Dienstleistungsbereich. Wenn man sich vorstellt, ein kleiner Landwirt hat nicht unbedingt einen großen Maishäcksler für eine gewisse Anzahl an Flächen, sondern beauftragt eben jemanden. Das wäre dann der Lohnunternehmer. Der Lohnunternehmer bearbeitet die Flächen, beackert die Flächen oder erntet und stellt das Ganze dann nachher in Rechnung. Und diesen Ablauf haben wir angefangen vor 12 Jahren zu digitalisieren. Nein, nicht ganz vor 12, 2011 war die Gründung, Anfang 2011. Mhm. Genau, ab da haben wir angefangen, diesen Ablauf zu digitalisieren. Allererstes aus einer Sicht des Ackerbaubetriebes, dann aus der Sicht eines Lohnunternehmers, und dann haben wir wieder beide Sichten vereint.
Okay. Also hatte da am Anfang tatsächlich dann zwei Applikationen.
Nee, es war in der Tat eine. Also mein Kollege, beziehungsweise mittlerweile Geschäftsführer oder anfangs auch schon Geschäftsführer, hat damals mit einem Landwirt zusammen eine Software entwickelt, den letztendlich heutigen Prototypen des Ganzen, für dessen Ackerbaubetrieb. Das bedeutet, er hat die Prozesse, die in dem Betrieb stattgefunden haben, digitalisiert. Das lief vorher alles auf Zetteln und das läuft auch heute noch bei vielen Lohnunternehmen und Ackerbaubetrieben auf Zetteln. Und das Ganze begann 2009, hat 2 Jahre gedauert in etwa, und 2011 haben die beiden dann zusammen die Betrico GmbH gegründet und ich bin im Prinzip zur Gründung als erster Mitarbeiter dann mit eingestiegen. Damals waren wir klein, damals waren wir 2 Leute, mit einem Landwirten, der aber eben noch seinen eigenen Hof hatte, der uns dann aber fachlich betreut hat. Und wir waren 2 Wirtschaftsinformatiker, die zusammen studiert haben und haben gedacht, wir können die große, weite Welt erobern. Haben dann aber ganz schnell gemerkt, in der Landwirtschaft ticken die Uhren etwas anders. In der Landwirtschaft ist alles etwas solider, also das übliche Tech-Mindset, höher, schneller, weiter, das gilt da nicht. Damit kommt man da nicht furchtbar weit, sondern das Ganze ist etwas bodenständiger. Und ich glaube, das ist auch das, was uns letztendlich dahin gebracht hat, dass wir heute sagen können, wir sind Marktführer, was die Branchensoftware in dem Bereich angeht. Und genau, das war im Prinzip so, waren so die Anfänge, wenn man so möchte.
Ja, wenn du sagst, Marktführer in dieser Nische, das ist ja schon eine ja, beachtliche Leistung und cool, dass du auch von Anfang an dabei sein konntest, ne, und das irgendwo mit aufgebaut hast. Das heißt, du bist heute verantwortlich für den Technologiebereich mit Team, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, wobei man bei uns, also wir haben keine festen Positionen, wir haben eine flache Hierarchie und ich würde sagen, ich fülle mehrere Rollen oder ich führe mehrere Rollen aus. Wenn man das jetzt aus einer Scrum-Sicht sehen würde, dann gibt es bei uns keinen Product Owner, bei uns gibt es keinen Product Manager, sondern es gibt jeweils Teams, die das tun. Und es gibt dann auch nicht unbedingt den CTO, sondern das ist eher, ja, ich würde es eher sagen, als lenkendes Organ des Ganzen. Also ich schaue schon, dass alle in die gleiche Richtung laufen. Alignment würde man das schimpfen. Und genau, aber wir schauen halt, dass bei uns intern möglichst wenig Micromanagement stattfindet. Das heißt, wir sind ja mittlerweile fast 20 Mitarbeiter. Bei 11 Jahren sind das etwa 2 im Jahr. Das ist nicht das riesengroße Wachstum, aber es ist eben ein organisches Wachstum, was, glaube ich, auch ja, dazu geführt hat, dass wir nicht irgendwie aufgrund von Corona Stellen abbauen müssen oder sonst was, sondern einfach sagen können, hey, wir haben die Arbeit für die Leute, weil wir haben die Leute dann eingestellt, als wir sie brauchten oder zumindest kurz davor und nicht gesagt, wir nehmen erstmal 10 Leute und gucken, was wir damit machen.
Ja, ich glaube, da unterscheidet sich oder da sieht man vielleicht auch nochmal, dass ihr einfach ein anderes Game, sage ich immer so schön, Startup-Game gespielt habt, als es vielleicht die hippen Startups machen, die irgendwie mit großen Investoren und Runde 1, 2, 3 über Funding-Runden sich dann finanzieren und groß werden. Du hast es eben schon angesprochen. Die Agrarbranche, Landwirtschaftsbranche tickt da in gewisser Weise anders. Kannst du vielleicht, ja, würde mich einfach interessieren, was ist der Unterschied und warum habt ihr euch dann quasi für den Weg entschieden?
Erstmal zu einem Punkt, den du gerade genannt hast, die
Ja.
Funding-Runden. Also wir haben im Prinzip keine dieser Runden mitgespielt, wenn man es Game nennen möchte, sondern wir haben am Anfang mit einem Darlehen begonnen, was auch wirklich ein Darlehen war und zurückgezahlt werden sollte und wurde. Und haben im Prinzip diesen ganzen Shareholder-Gedanken rausgelassen bei uns, weil wir wollen nicht für Shareholder arbeiten, sondern im Prinzip sind unsere Kunden weiterhin unser Kapital. Das heißt, wir arbeiten für unsere Kunden. Natürlich arbeiten wir für uns selber auch, um Geld zu verdienen, keine Frage. Aber letztendlich sind die Kunden dann das, was uns ja das tägliche Brot irgendwie bezahlt. Und so können wir selbstbestimmt arbeiten und können auch die Entscheidungen treffen, die wir für richtig halten und nicht die Entscheidungen, die vielleicht jetzt 3% mehr Umsatzrendite bringen, sondern vielleicht auch die Entscheidungen, die längerfristig dann auch relevant sind und nicht diesen kurzfristigen Profit abwerfen. Und ich glaube, das unterscheidet uns da schon extrem von diesem üblichen Startup-Bild, was man so hat, von Runde 1, Runde 2, Runde 3 und dann Exit für 3 Millionen und dann ist das Thema durch. Sondern unser Ziel ist es, weiter an dem Produkt zu arbeiten und das Produkt einfach weiterhin besser zu machen. Landwirtschaft tickt anders in dem Sinne. Also erstmal ist es so, in der Landwirtschaft ist Digitalisierung in den letzten 10 Jahren angekommen, aber auch noch nicht überall durchgesetzt. Den Landwirten wird es aufgedrückt und den Lohnunternehmern, hauptsächlich durch rechtliche Pflichten, die sie zu erfüllen haben. Das können Düngebedarfsermittlungen sein. Das heißt, für eine Fläche muss der Düngebedarf ermittelt und gemeldet werden bei der Landwirtschaftskammer. Das sind natürlich bestimmte Maßnahmen beim Pflanzenschutz. Also die ganzen Dinge, die irgendwo passieren in der Landwirtschaft, sind meldepflichtig. So. Und das möchte natürlich keiner machen, indem er eine Excel-Tabelle füllt und das Ganze abtippt und dann nochmal im Portal der Landwirtschaftskammer abtippt, sondern das Ganze soll möglichst automatisch passieren und das Ganze soll auch möglichst ohne Zutun einer weiteren Person passieren. Und das ist eben genau die Kerbe, die wir reinschlagen. Das heißt, wir gucken, es gibt einen Prozess oder es gibt mehrere Prozesse in der Landwirtschaft, die bilden wir ab, erfassen während aller Prozesse eben entsprechend die Daten. Heißt, wir lösen das Problem der Datenerfassung. und fangen dann aus, darauf Mehrwerte zu generieren. Das heißt, da haben wir die Auswertung der Daten, da haben wir die Exporte der Daten an die entsprechenden Landwirtschaftskammern. Da macht natürlich jedes Land auch wieder sein eigenes Süppchen, wie das in Deutschland eben so ist. Mhm. Und lösen da eben ganz viele verschiedene Probleme. Auf der anderen Seite ist in der Landwirtschaft so, es gibt Lenksysteme, es gibt fast autonom fahrende Maschinen. Das heißt, da ist der technische Fortschritt schon sehr hoch. John Deere zum Beispiel hat in diesem Jahr einen Schlepper, also einen Traktor vorgestellt, der vollständig autonom fahren können soll.
Okay.
Aktuell in den USA als Prototyp am rumfahren. Wann das in Serie geht, weiß natürlich wieder keiner. Tesla verspricht auch einen Autopiloten, hat aber die Website nicht mal im Griff. Das ist halt alles immer so ein Versprechen und Versprechen halten. Mhm. Die Entwicklung in der Landwirtschaft ist langsam. Das heißt, die Leute wollen sich eigentlich gar nicht mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen an vielen Stellen, sondern sind damit eigentlich schon ausgelastet, ihre Arbeit zu machen.
Mhm.
So, das heißt, so ein Prozess von, wir gehen dahin, wir stellen die Software vor, Vertrieb ist bei uns meistens vor Ort, das heißt, einer unserer Vertriebler fährt dann raus, stellt die Software vor bei dem Betrieb, dann gibt es natürlich interne Entscheidungen, es wird telefoniert, es gibt eventuell eine Testphase und irgendwann sagt der Kunde dann, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht, dann ist halt eben kein Kunde. Und das kann mal 3 Anläufe brauchen. Wir haben einzelne Kunden, die kommen dann halt 3 Jahre später mal wieder und sagen, hey, irgendwie fehlt mir das doch, lass uns doch noch mal gucken. Ja. Und das ist einfach in der Landwirtschaft üblich, dass solche Prozesse eben länger dauern. Genauso, wenn ein Maschinenhersteller eine neue Maschine an den Markt bringt, von Prototyp bis Serienfertigung, ist das ähnlich wie beim Auto, das dauert 10 Jahre.
Mhm.
Oder eben länger.
Ja.
Also es ist einfach ein anderes Mindset, was da gespielt wird.
Ja, gut, ihr habt es aber ja in diesem Umfeld geschafft, ja sehr wie du gesagt hast, organisch zu wachsen, profitabel zu sein, ohne eben sag ich mal regelmäßige Finanzspritzen durch Investoren. Aber was war dann auf dem Weg? Warum macht das nicht jedes Startup so, würde ich dann fragen. Ja, also ihr habt es ja scheinbar geschafft, stetig zu wachsen. Klar, gibt es da irgendwie Geschäftsmodelle, irgendwelche Plattform-Geschäftsmodelle, wo man schnell an Marktanteile muss und ne, Angebot und Nachfrage auf die Plattform heben muss, etc. pp. Aber ich sag mal jetzt, in einem Softwarelösungsbereich, wie ihr unterwegs seid, gab es da irgendwelche, Entscheidungswege, wo du sagst, das hat euch eigentlich dann zum Erfolg geführt?
Also ich glaube letztendlich, jedes Unternehmen, was irgendwie erfolgreich ist, hat einen gewissen Anteil an glücklichen Zufällen, die passieren. Bei uns waren sicherlich die glücklichen Zufälle die Personen, die mit dem ganzen oder an einem ganzen Prozess beteiligt waren. Warum es nicht jeder so macht, ist, es gibt viele Branchen, wo es eben schon etwas gibt. Bei uns gab es noch nichts. Also ist auch nicht ganz die Wahrheit. Bei uns gab es keine digitalen Lösungen von der Stange. Es gab Vorläufer des Ganzen. Es wurden zum Beispiel auch Excel-Sheets verkauft an landwirtschaftliche Betriebe, wo sie halt ihre Daten einpflegen konnten und ihre Vorgänge pflegen konnten. Aber es gab halt eben nicht die Lösung, die wir anbieten. Das heißt, im Prinzip eine voll digitale Lösung, wo die Datenerfassung auf dem Feld, auf dem Acker beginnt und eben das Ganze im Büro zusammenfließt und dann von da aus exportiert wird. So, das heißt, wir hatten erstmal den Vorteil, dass wir einen zeitlichen Vorsprung hatten, den wir nutzen konnten. Das heißt, wir mussten gar nicht hingehen und sagen, wir müssen jetzt sofort und schnell und das muss alles sofort klappen, weil dann hätten wir nicht sagen können, wir stellen den dritten Entwickler, also damals haben der jetzige Geschäftsführer und ich entwickelt und vertrieben haben eben den weiteren Programmierer erst nach 3 Jahren eingestellt, sondern dann hätten wir direkt mit einem Team von 5 oder 6 Entwicklern starten müssen und von 5 oder 6 Vertrieblern und dann hätten wir auch eben die Finanzspritzen gebraucht.
Ja, ja.
Also und durch unseren zeitlichen Vorsprung hatten wir halt eben die Möglichkeit, unser Wachstum ja, organisch zu gestalten. Vielleicht auch aus dem Grunde, weil wir mit unserer Kundschaft Glück hatten. Also in der Landwirtschaft ist es üblicherweise so, dass die sehr eng vernetzt ist. Das heißt, die Dinge wie Stammtische sind da regelmäßig. Es gibt Branchenmessen, zu denen eigentlich jeder hingeht. Und die reden auch häufig miteinander. Das ist in anderen Branchen, glaube ich, nicht der Fall. Also im üblichen Handwerksbetrieb, dass der Tischler mit dem Tischler im Nachbarort spricht, ja, vielleicht. Ja. Aber nicht deutschlandweit. Und das ist eben eine ganz anders vernetzte Branche. Das heißt, wir sind auch am Anfang ausgekommen, ohne die Werbetrommel groß zu rühren, sondern wir haben natürlich mal einen Artikel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und natürlich waren wir auch auf den entsprechenden Messen vertreten. Mhm. Aber wir konnten eben ja die Mundpropaganda als Hauptwerkzeug des Marketings an der Stelle nutzen. Also es war im Prinzip Selbstläufer klingt nicht richtig, aber in gewissem Maße war es schon ein Selbstläufer an vielen Stellen. Ja. Man muss natürlich hier und da mal ein bisschen anschieben, aber es hat eben geklappt. Und als die Anfragen reinkamen und wir gemerkt haben, okay, das wird mehr, es gibt einen Markt dafür, wobei vorher eigentlich schon klar war, dass es einen Markt dafür gab, sonst hätte es die Gründung nicht gegeben, konnten wir dann hingehen und sagen, okay, jetzt kommt noch ein Vertriebler dazu und jetzt kommt ein weiterer Vertriebler dazu und dann kommt noch ein Entwickler dazu, weil es dann doch mit mehr Kunden auch mehr Aufwand wird. Mhm. Genau. Und so sind wir jetzt am Ende 5 Entwickler, also ein Viertel der Firma im Prinzip. Und die restlichen Mitarbeiter sind eben im Vertrieb und 2 sind im Marketing unterwegs.
Ja. Genau. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr jetzt lange zu zweit entwickelt habt, jetzt ja auch, sag ich mal, immer noch ein überschaubares Team habt, wenn vielleicht 5 Entwickler schon ordentlich ist, 4 oder 5 im Entwicklungsbereich schon ordentlich ist. Aber wie habt ihr das gestemmt, dann, sag ich mal, so eine große, ja, oder ja, auch starke Applikation aufzubauen? Gab es da gewisse Technologieentscheidungen? Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an den Tech-Stack, den ihr verwendet. Hat er sich dann irgendwie über die Jahre verändert? Seid ihr irgendwie schlanker gestartet? So stelle ich mir das dann ein bisschen vor. Und dann beim Aufbau der Applikation seid ihr dann breiter geworden? Oder was ist da so deine Vorgehen?
Also gestartet sind wir im Prinzip mit der Idee, dass es eine Web-App sein muss, eine Web-Applikation. Das war jetzt 2011 nicht so der Standard, den man kannte. Tools dafür waren damals und sind auch heute noch bei uns in der Tat PHP, MySQL-Datenbank und JavaScript dazu. Mhm. Das lässt ein relativ schnelles Entwickeln zu. Das ist an vielen Stellen hin und wieder schwer wartbar, aber da gibt es ja mittlerweile auch gute Werkzeuge und die Entwicklung von PHP, muss man sagen, hat in den letzten Jahren auch sehr, ja, sehr gute Weiterentwicklung gemacht, mhm. Also Typisierung und solche Geschichten gab es damals nicht, gibt es mittlerweile. Und ja, natürlich viel Zeit da reingesteckt in den ersten 3, 4, 5 Jahren und auch heute noch. Das ist auch immer der Nachteil, will ich nicht sagen, aber die Herausforderung eines kleinen Teams. Man macht natürlich mehr Arbeit als in großen Teams vielleicht, weil man dann doch individueller wahrgenommen wird als einer von 50. Also wenn man einer von 5 ist, dann ist es was ganz anderes. Und ja, der Tech-Stack hat sich grundsätzlich nicht verändert. Wir haben natürlich irgendwann angefangen, Werkzeuge zuzuziehen. Also irgendwann war es so, hey, wir kriegen ganz viele GPS-Koordinaten rein, weil die Maschinen im Prinzip uns mittlerweile Daten senden. Das heißt, da gibt es jetzt auch einen Fortschritt am gesamten Landmaschinenmarkt, würde ich mal so sagen. Das heißt, so in den letzten 2, 3 Jahren ist dieses Maschinendaten werden bereitgestellt und können irgendwo weiterverarbeitet werden, stark im Kommen. Das ist auch so der Zukunftstrend in den nächsten 3, 4, 5, 6 Jahren vielleicht. Ja. So, das heißt, wir kriegen ganz viele Daten, müssen die verarbeiten, wollen die aber nicht in die Datenbank schreiben, also werden sie zuerst in Redis gesteckt. Letztendlich haben wir immer die Werkzeuge verwendet, die uns gerade am sinnvollsten erschienen. Dabei aber immer darauf geachtet, dass das Ganze keine sonderlich abgefahrene Lösung wird. Also wir haben immer geguckt, dass wir eine Standardlösung schaffen mit Standardwerkzeugen, weil alles andere ist irgendwie schwierig. wenn man sich so anguckt, was an JavaScript-Frameworks oder an PHP-Frameworks kommt und geht und dann so auf die letzten 11, 12 Jahre zurückblickt, dann sieht man, ja, vielleicht ist die Entscheidung, dann doch plain zu machen, statt irgendein Framework zu nehmen, gar nicht so verkehrt. Weil wenn das Framework nicht weiterentwickelt wird, hat man halt ein großes Problem.
Ja.
Ich glaube, ein großer Vorteil oder eine große Entscheidung, die wir getroffen haben, war damals, als mobile Endgeräte, die eben auf dem Schlepper oder auf dem Mähdrescher mitfahren, iPads zu wählen. Mhm. Und zwar iPads, weil immer das gleiche iOS draufläuft, weil wir nicht 45 verschiedene Android-Versionen unterstützen müssen. Und das war damals halt eben nicht so einfach wie heute. Ja. Heute sagt man im Babel, ja, mach's kompatibel für das, das und das und dann ist die Welt in Ordnung. Das war damals eben nicht möglich.
Ja.
So, das heißt, wir haben damals eben eine große Entscheidung getroffen, machen wir eine iOS-App, machen wir eine Android-App, machen wir eine Windows-Phone-App, das gab es ja zwischenzeitlich auch mal, gehen wir hin und machen einfach eine Web-App und die läuft überall und worst case stellt's einen Browser mal ein bisschen anders dar als der andere.
Ja.
Und da haben wir uns eben für die Web-App entschieden, weil das die allgemeinste Lösung ist. Und fahren damit bis heute auch gut.
Okay, super. Also die App wird hauptsächlich auf iPads genutzt, gar nicht an Desktop, an Laptops, auch wirklich im Feld dann. Also
genau, also wirklich im Feld, wobei wir da Dinge unterscheiden. Also wir haben einmal die Erfassungsmaske, wo hauptsächlich eben die Daten erfasst werden. Das ist das, was auf dem Feld passiert, auf dem iPad, eine Web-App.
Ja.
Und dann haben wir eben, das schimpft sich bei uns Büroansicht, ist vielleicht auch interessant in der Landwirtschaft, da wird niemand irgendwas von Weekly Sync Meeting oder sonst was erzählen, da wird eine andere Sprache gesprochen und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu erwähnen. Also ja. Wenn man eine Branchensoftware macht, dann muss man eben auch die Sprache sprechen können.
Ja.
Und genau, da gibt es eben die Büroansicht und die Büroansicht läuft eben alles zusammen, was erfasst wird, plus das, was es an Daten noch so gibt und da wird dann weiterverarbeitet, da wird es abgerechnet, da wird es an Dativ übergeben und solche Geschichten eben. Und ja, auf dem anderen Weg natürlich, es wird in der Büroansicht geplant und in der Erfassungsmaske werden die geplanten Aufträge dann angenommen und abgearbeitet. Mhm. Aber auch die Büroansicht ist eine Website.
Ja, ja. Da sieht man schon so ein bisschen die Fülle an Funktionalität eigentlich, die eure Applikation eigentlich abdeckt, ne? Also
ja, also es sagen manche, es ist die eierlegende Wollmilchsau, andere vergleichen uns mit dem SAP für die Landwirtschaftsbranche. Klar, in 12 Jahren entsteht da eine Menge an Funktionalität, entsteht aber auch eine Menge, was gewartet werden muss. Insbesondere, weil wir ja natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht haben. Wir haben angefangen, fast jeden Kundenwunsch umzusetzen. Mittlerweile können wir fast jeden Kundenwunsch anbieten, weil wir alles umgesetzt haben, um's mal so rum zu benennen. Das hat sich natürlich auch entwickelt. Also wir haben oder wir arbeiten in einer Art Scrum-Mechanismus mittlerweile. Das heißt, wir haben irgendwo einen Backlog, der liegt ja recht voll. Und machen das aber nicht konventionell, wie man das halt so erwarten würde mit einem Product Owner, der dann eben die Schnittstelle ist, sondern ich hatte es eingangs erwähnt, wir haben die Positionen immer mit Teams besetzt.
Mhm.
Und dass eine Person in mehreren Teams ist, ist halt normal. Das heißt, irgendwo sind alle integriert. Also neue Funktionen werden besprochen mit Entwicklern sowie Vertrieblern und dann wird da eben ja die passende Lösung gefunden. Möglichst wenig Micromanagement betrieben. Das heißt, dass die einzelnen Bereiche auch in sich funktionieren können, weil wenn immer jemand von außen drauf guckt und sagt, das muss aber jetzt, funktioniert es nicht. Klar, wir haben eine Priorisierung irgendwo vorgegeben, das muss auch einfach sein, aber eben nicht bis ins letzte Detail.
Mhm.
Ja. Und das funktioniert aber auch nur, hab ich festgestellt, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Stelle bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun. Also ich kann den besten Entwickler da hinsetzen, der kann 40 Programmiersprachen und macht die eleganteste Lösung. Wenn er aber nicht verstanden hat, wofür die eingesetzt wird, was das Einsatzgebiet ist und wie es funktionieren muss am Ende, dann ist es nichts.
Mhm.
Und das bringt mich schon wieder zum weiteren Punkt.
Ja.
bei uns ist es üblicherweise so, Entwickler heißt auch, man kommt mal mit raus. Also das wäre auch vielleicht was, was ich anderen Leuten ans Herz legen würde.
Okay.
Wir haben dieses Jahr einen neuen Entwickler eingestellt und dem steht das auch noch bevor. Der ist jetzt gerade in der Einarbeitungsphase und der wird auf einer Messe stehen und der wird auch mit zum Kunden fahren, mit einem Vertriebler zusammen. Mhm. Weil dieses Konzept der User Stories und hier gibt's einen Use Case und da gibt's einen Use Case, das ist alles immer super toll und schön und man kann sich da die wildsten Geschichten ausmalen. Ich glaube trotzdem, man muss sich halt angucken.
Mhm.
Und das ist einfach so Erfahrung, vielleicht auch an andere in meiner Position, lasst die Entwickler raus. Nehmt sie mit raus, lasst sie gucken, lasst sie mitspielen und dann wird das Endprodukt auch besser.
Mhm. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ich kenne genügend Beispiele, wo das nicht passiert. Ja, also definitiv, genau. Das ist nicht so verbreitet mehr, ne? In dieser Remote-Welt sowieso, in der wir uns gerade befinden und mit Entwicklerteams, die hauptsächlich ihre Zeit verwenden sollen, darauf Features zu entwickeln, ne?
Naja, da kann ich auch Geschichten drüber erzählen, was mir da auch nicht passt an der aktuellen Welt. Also Remote schön und gut. Wir haben das auch interessanterweise, bevor es den Trend gab, gemacht. Das heißt, für uns war es komplett normal, Remote zu arbeiten. Mhm. Ich habe während der Gründung noch studiert. Das heißt, ich saß in Paderborn, 90 Kilometer weiter entfernt ist das Kalletal und da sitze ich jetzt gerade, da ist auch unser Büro, unser Betrieb und natürlich habe ich remote gearbeitet und ich habe zwischendurch auch mal 2 Jahre lang in Göttingen gewohnt, bei meiner jetzigen Frau, natürlich habe ich remote gearbeitet.
Ja.
Das war für uns halt immer normal und dass das jetzt für den Rest der Welt auch normal geworden ist, ist schön. Scheinbar ist es aber doch nicht so normal, weil wenn ich irgendwie höre, dass CEO von BlackRock sagt, ja, Inflation kommt durch Remote und bitte kommt doch wieder 3 Tage zurück ins Büro. Ja, gut. Ist eine andere Geschichte, kann man sich auch länger drüber unterhalten.
Ja.
Ich glaube, die große Herausforderung beim Remote ist auch, wie eingangs erwähnt, dieses in eine Richtung laufen, Alignment. Das heißt, schon zu gucken, dass es klappt, dass die Leute auch weiter einer Vision hinterherlaufen. Und ich glaube aber, dafür reicht auch ein Tag die Woche im Büro oder alle 2 Wochen vielleicht nur. Mhm. Der erste Vertriebler, den wir eingestellt haben, der kam aus dem Sauerland. Geografisch ist das jetzt nochmal 90 Kilometer weiter entfernt als Paderborn. Das heißt, wäre der jeden Tag ins Büro gekommen, dann wären es halt 200 Kilometer hin, 200 Kilometer zurück gewesen.
Ja.
Also vollkommen absurd. Und das ist eben die Arbeitswelt. Ich glaube, so entwickelt sie sich jetzt gerade. Und ich glaube, nur für Control Freaks ist es nicht okay.
Ja, ja. An der richtigen Stelle eingesetzt, ja.
Ja, genau. Wobei ich eben dann jetzt gelesen habe, in CNET, da gab es einen Chef, der hat jetzt gerade 2 Mitarbeiter entlassen, weil die einer anderen Vollzeitstelle gleichzeitig nachgegangen sind.
Okay. Dann ist wahrscheinlich die Motivation oder auch die Aufgabe nicht so spannend und umfassend gewesen, dass man da...
Nee, genau. Ja, spannende Aufgaben, auch eine Baustelle. Also es will ja auch niemand eine Feature-Fabrik sein irgendwie,
ja.
Weil das fordert ein Entwickler nicht. Und ich glaube, wenn ein Entwickler nicht gefordert ist, ist halt irgendwann weg.
Ja.
Und da ist es dann doch viel wichtiger zu sagen, mach das Feature doch mal zu Ende, bevor das nächste Feature startet. Und zu Ende machen bedeutet in vielen Fällen halt auch die letzten 10% zu machen, die so gerne mal vergessen werden.
Da würde ich ganz gerne, wenn du das teilen magst, auch nochmal fragen, wie ihr infrastrukturseitig aufgestellt seid. Ihr habt ja 2011 gestartet. Habt ihr da eine cloudbasierte Lösung aufgebaut oder ist es auch vielleicht gar nicht nötig oder wie habt ihr das entschieden?
Es war auch eine Entscheidung natürlich, ob Cloud-basiert oder nicht. Und wir haben festgestellt, in der Landwirtschaft ist es so, erstmal grundsätzlich ist es das Beste, wenn die Daten unter dem Tisch liegen. Mhm. Irgendwann konnten wir unsere Kunden aber davon überzeugen, dass es nicht das Beste ist, sondern das Beste ist, wenn die Daten irgendwo liegen, aber nicht in einer Cloud. Das war ganz wichtig zu dem Zeitpunkt. 2011 war die Cloud noch gut und böse. Manche fanden es toll, manche fanden es ganz, ganz, ganz schlimm. Das heißt, wir liegen nicht irgendwie bei AWS oder Azure, sondern wir liegen in Frankfurt. Und zwar sind wir da, ich glaube 2013 war es, genau, gestartet sind wir bei Host Europe als Hoster, ganz normal Website-Hoster. Und dann sind wir 2013, meine ich, zu Max Cluster gewechselt. Das ist war zu der Zeit auch ein Startup. Die sind aus Paderborn, eben auch aus der Uni. Wir haben auch zusammen Kurse belegt, die beiden Gründer. Das ist der Sebastian Ringel und der Alexander Wilhelm. Haben an der Uni gemeinsam Kurse belegt und haben uns dann irgendwann dazu entschieden, ey, die machen was Gutes, mit denen kann man zusammenarbeiten. Wollen wir unsere ganze Geschichte nicht dahin migrieren? Haben wir dann durchgezogen und sind auch in der Tat immer noch Kunde bei Max Cluster. Hat viele Vorteile, ein paar kleine Nachteile vielleicht. Am großen Vorteile sind, wir haben da eine äußerst intensive Betreuung. Das heißt, wir haben beispielsweise jetzt in diesem Jahr eine Migration auf MySQL 8 gemacht, von MySQL 5 und MariaDB. Und diese Migration wurde halt schon intensiv von denen unterstützt. Das heißt, da einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, ist halt wirklich Gold wert. Nachteil ist es natürlich teurer als eine Cloud-Lösung, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus mal so sagen, ohne es nachgerechnet zu haben. Eine Cloud-Lösung kommt und kam aber auch immer noch nicht in Frage, weil unsere Kunden erwarten, dass wir sagen, hey, die Daten liegen in Frankfurt auf dem Server, da kann man theoretisch hinfahren und den Server anpacken. Also das ist auch schon wieder so eine Hands-on-Mentalität aus der Landwirtschaft, was einfach, jeder benutzt zwar ein iPhone oder ein Android-Handy und die Daten liegen irgendwo, aber wenn es da um die eigenen Geschäftsdaten geht, dann ist es doch wichtig, dass da eine gewisse Seriosität hinterliegt, wobei Cloud selbstverständlich auch seriös ist.
Ja, sehr, sehr interessant. Hatte mich nämlich in dem Kontext mal interessiert, wo du eben ein bisschen den Tech-Stack erklärt hast. Aber ja, klingt sehr, sehr sinnig. Und ihr habt ja, ich meine, der Erfolg gibt euch recht, ja, dass ihr da einen guten Weg gegangen seid.
Das ist so. Wir haben natürlich viele Hürden genommen, vor denen man hätte irgendwie hinfallen können, sage ich mal so. Aber ich glaube, wir haben noch Potenziale, die wir heben können. Also Erfolg ist schön und gut, aber es soll ja auch irgendwo weitergehen. Und ich glaube, in den nächsten Jahren mit den aktuellen Entwicklungen, was KI angeht, was Maschinendaten angeht, was vielleicht auch einen Ausbau des Mobilfunknetzes in Deutschland angeht, sind wir da auf jeden Fall noch gut aufgestellt, dass es auch noch viele Jahre so weitergehen kann.
Ja, das stimmt. Also die Innovationskraft, glaube ich, in solchen Bereichen ist eigentlich noch sehr, sehr groß. Vielleicht potenziell noch gar nicht richtig offengelegt. Aber wir sehen das auch. Also gerade in dem, das ist alles Englisch, im Agriculture-Bereich kommt mir immer direkt in den Kopf, Agriculture. Aber ja, da sehen wir eben auch jetzt auch bei unseren Projekten in der Entwicklung, wo viel mehr Bilddaten, Sensordaten, Maschinendaten, wie du sagst, verwendet werden, in Auswertung zu fahren.
Also letztendlich laufen die Daten ja oder müssen die Daten ja irgendwo zusammenlaufen, weil sonst bringen einem Daten ja gar nichts. Wenn ich jetzt höre, dass die Bundesregierung es nicht schafft, eine Steuer-ID und eine IBAN zusammenzubringen und dafür das Projekt 18 Monate projektiert, kann man eine Meinung zu haben. Bei uns ist es eben so, wir haben irgendwann angefangen, Fahrzeugwagen anzubinden. Dann haben wir angefangen, die Tankstellen, also die meisten Lohnbetriebe und auch Ackerbaubetriebe haben eine eigene Tankstelle auf dem Hof. Da kommt halt der Diesel-LKW regelmäßig, tankt voll und dann können die eigenen Landmaschinen tanken. Eben auch diese Daten anzubinden, dann die Füllstände darzustellen und so weiter. Dann gab es irgendwann eine Meldung, hey, ist unter Mindestfüllstand, bitte tank mal wieder. Ja. Nächster Schritt wäre dann natürlich zu denken, das könnte man auch automatisch auslösen. Dann wird automatische Bestellung beim Öllieferant oder beim Diesellieferant gemacht. Ja. Ne? Und das sind alles so Potenziale, die natürlich noch irgendwo zu heben sind in Zukunft. Und ich glaube, wie gesagt, es kann so noch viele Jahre weitergehen, weil die Entwicklungen auch spannend sind.
Ja, wirklich. Sehr, sehr interessant. Auch deine Perspektive aus einem Bereich, der, glaube ich, vielen gar nicht so präsent ist. Ja? Jeder weiß es, jeder sieht es. aber nämlich Digitalisierung in dem Umfeld machen dann doch die wenigsten. Von daher wirklich sehr spannend. Haben wir irgendwas vergessen sozusagen oder Themen, die du ganz gerne noch erwähnen möchtest?
Ich hatte eben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Entwickler mit rauszunehmen hin und wieder mal. Also es liegt mir in der Tat am Herzen. Entwickler fordern ist für mich, also wenn man jetzt aus der IT-Sicht kommt, ist Entwickler fordern für mich sehr wichtig. Und interdisziplinäre Teams ist für mich sehr wichtig. Das heißt, wenn man nur Entwickler in einen Raum packt, kommt nichts Gutes raus. Und wenn man nur Vertriebler in einen Raum packt, kommt auch nichts Gutes raus. Das Ganze muss der große Raum sein, aber nur Raum reicht nicht. Es muss halt auch ein Team sein. Und ich glaube, das ist das, was an vielen Stellen missverstanden wird, an vielen Stellen auch nicht richtig gemacht wird. Ja. Ich bin im regelmäßigen Austausch mit vielen Leuten in ähnlichen Positionen und merke halt auch immer wieder, dass da so ein Umdenken aktuell stattfindet. Auch hinzugehen und zu sagen, Entwickler ist nicht nur ausführende Kraft, sondern Entwickler ist eigentlich ein Gestalter. Wenn man das mit einem Tischler vergleicht, es gibt genug Tischler, die eben auch ihre Gartenhäuser, die sie bauen, vorher zeichnen, planen und gestalten und dann umsetzen. Und ebenso ist es bei Entwicklern auch. Und das wird verkannt an vielen Stellen. Und da sollte, glaube ich, ein größerer Fokus drauf liegen.
Ja, sehr interessant. Ich nehme tatsächlich von dir mit, Entwickler auch die Möglichkeit zu geben, raus zum Kunden, zum Nutzer letztlich auch mitzugehen und nicht nur quasi User Stories zu lesen, sondern auch das mal gehört zu haben oder gesehen zu haben, im besten Fall sogar, wie die Arbeitsabläufe sind. Das wird ja oft mit viel Homeoffice Benefits und Remote Arbeit irgendwie dann ja vielleicht auch gefördert noch, dass das eben viel mehr von zu Hause und im stillen Kämmerlein gearbeitet wird. Und was es ja auch gewünscht ist von vielen Entwicklern, Entwicklerinnen. Aber ich glaube, die Perspektive mal zu wechseln, auch wenn man Entwickler ist, ja, darüber nachzudenken, wie spannend es eigentlich auch sein kann, wenn man ein bisschen mehr von dem fachlichen Kontext und dem also eigentlichen Bedürfnissen vom Nutzer kennenlernt.
Ich glaube, es ist ein Oder ich weiß, weil ich es öfter hatte, es ist ein super Gefühl, wenn man sieht, ich habe ein Stück Software gebaut und es wird eingesetzt und die Leute nutzen es und die Leute nutzen es gerne. Einfach dieses Feedback zu bekommen aus der Realität, das kann kaum etwas ersetzen. Und das hebt das Ganze auf ein neues Level. Und wenn man sich anfängt, mit etwas zu identifizieren, in dem Fall natürlich bei mir ist es Agrarmonitor, dann hat man auch eine ganz andere Arbeitsmoral. Dann ist es nicht mehr, man geht zur Arbeit, dann ist es eher, man arbeitet und man lebt. Das, was sich eigentlich jeder wünscht. Also wenn man sich mit der Arbeit identifizieren kann, mit dem, was man tut, dann ist man ja automatisch gut.
Ja.
Und ich glaube, das Gefühl zu fördern, das ist das, woran es an vielen Stellen einfach mangelt.
Das nehme ich direkt so als Tipp für unsere Audience mit. Dann frage ich gar nicht mehr so speziell. Aber ja, Marcel, vielen, vielen Dank für deine Einblicke heute zu Betrico und deiner Tätigkeit als CTO im Landwirtschaftsbereich. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, abschließend, möchtest du noch etwas von euch bewerben? Trifft man euch irgendwo oder auch online? Wie findet man euch?
Ganz konventionell auf agrarmonitor.de oder betrico.de, leitet beides auf dieselbe Website weiter. Instagram, Facebook, LinkedIn vertreten das Übliche, die üblichen Kanäle. Einfach mal vorbeischauen, gibt hin und wieder mal einen interessanten Beitrag. Sogar häufiger, würde ich behaupten. Ansonsten gibt es Fachmessen in dem Falle, was wahrscheinlich für viele Leute der Zuhörer und Zuschauer hier nicht relevant sein wird. Im Dezember ist die DELUTA, die große Messe vom Bundesverband der Lohnunternehmen. Ansonsten gibt es die AG Technica in Hannover alle 2 Jahre. Das kann auch mal interessant sein, einfach mal auf so einer Messe Dank zu geben. Da gibt es übrigens auch sehr viele Softwareanbieter, nicht nur für den Agrarbetrieb oder die Datenerfassung im Agrarbetrieb. Da gibt es auch Drohnenhersteller. Über Drohnen wird ja mittlerweile auch in der Landwirtschaft viel kartiert, das heißt Karten gemacht, da werden Applikationskarten gestaltet. Also IT in der Landwirtschaft ist ein großes Thema in der Tat und ich hoffe, Leute dafür begeistern zu können.
Mhm. Super. Vielen, vielen Dank dir. Und abschließend meine Frage, hast du eine oder mehrere Empfehlungen, jemanden, den du dir gut vorstellen kannst in unserem Podcast-Format?
Ja, ich hatte ja eben gesagt, wir arbeiten mit Max Cluster aus Paderborn eng zusammen. Die beiden Gründer wären in der Tat Kandidaten, die interessante Dinge zu erzählen haben.
Genau. Super, super, vielen Dank. Wie heißt der Kollege?
Alexander Ringel.
Perfekt.
Ach Quatsch, Entschuldigung, Sebastian Ringel und Alexander Wilhelm sind es.
Okay, perfekt. So rum. Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Marcel.
Es hat mir viel Spaß gemacht.
Und auch bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen für das Zuhören. Wir sind auch wie immer zu finden auf allen gängigen Podcast-Kanälen, bei Apple Podcast, bei Google, bei Spotify, sowie auch auf unserer DVC, Digital Venture Consultants, LinkedIn-Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.